Also, in unserem Programm steht Änderungen vorbehalten und es ist jetzt wirklich so, dass ich heute Morgen über ein anderes Thema sprechen werde. Keiner kennt dieses Thema, nicht mal meine Frau. Und bevor ich über dieses Thema spreche, mache ich mit euch ein kleines Experiment, respektive ich gebe euch die Möglichkeit, einem von euch 5 Euro zu verdienen. Ich habe hier eine Wasserflasche, 1,5 Kilo, ist also wirklich nicht so schwer. Wer diese Wasserflasche 30 Sekunden so hält, das ist wirklich kein Problem, wenn man nicht ganz wach ist. 30 Sekunden kriegt von mir 5 Euro. Jetzt meldet sich gleich einer. 5 Euro, gut. Also, jetzt musst du einfach mal zuerst so halten und ich schaue auf. Ja, zuerst so. Und dann noch nicht. Warte. Wenn ich sage los, streckst du den Arm horizontal. Und dann musstest du 30 Sekunden aushalten, gell? Ja, genau. Warte, also, ich schaue auf die Uhr. Achtung, fertig, los! So, jetzt sind wir gespannt. Übrigens, ich habe ausgerechnet, wenn man diese 30 Sekunden umrechnet, dann ist das ein Stundenlohn von 600 Euro. So viel verdient nicht mal dein Papa. Ja? Es sind noch 10 Sekunden, das schaffst du, ich weiß es. Es sind noch 7 Sekunden, 5 Sekunden und jetzt sind es noch 1, 2, bravo! Warte hier kurz, du kriegst die 5 Euro nachher. Jetzt suche ich noch jemanden, der vielleicht nicht so stark ist wie der Aaron, der es 15 Sekunden schafft.
Und der kriegt 10 Euro.
Ja. Der kriegt einen angemessenen Lohn. Also, 15 Sekunden. Wer?
Los.
Tabitha, 15 Sekunden, das schaffst du. Nicht? 5 Euro. Denk dran. Ja, dann halt Timon. Timon, komm. Komm, 15 Sekunden, kein Problem.
Ich
steige mit so ab. Komm, 15 Sekunden, das schaffst du, kein Problem.
Wenn du bei 5 Sekunden bist, mach ich auch.
Gut, also, 15 Sekunden, okay. Arm runter, ich sage, los dann, 15 Sekunden. Achtung, fertig, los! Super, für ihn natürlich kein Problem, es sind nur noch 10 Sekunden. Es sind nur noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, 0. Super. Du kriegst deinen Lohn nachher, dann kann ich hinweg.
Hast du
das
schon?
Ja, das ist. Jetzt brauche ich noch jemanden, der 5 Sekunden. 5 Sekunden. Tabitha? Tabitha, komm, 5 Sekunden. Du kriegst dann noch einen Lohn. 5 Sekunden. Keine, das ist nicht so viel.
Erklär dir diese Eisbahn, dass du kaufen
kannst. Kann man sich nicht.
Eisbahn, wenn
also. Achtung, fertig, los. 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. So.
Du machst heute nicht das gleiche zu den Arbeitern im Weinberg, oder?
5 Euro für dich gibt einen Stundenlohn von 3.600 Euro. 5 Euro für dich gibt einen Stundenlohn von 1.200 Euro. Nein. Du bekommst 1.200 Euro. 5 Euro, ein Stundenlohn von 600 Euro. Kurze Frage, steht mal kurz auf hier rein. Aaron, was denkst du? Ist okay?
Also, wenn ich da stehen würde, würde ich sagen, das ist doch ungerecht.
Echt, das ist so ungerecht. Was denkst du?
Nichts.
Nichts? Du freust dich. Okay. Und du? Also, ihr habt diese 5 Euro ehrenrätig verdient, ihr könnt wieder an euren Platz gehen.
Weißt du, Holger, der Holger, der kann einfach nicht absagen. Gut. Also. Ja. Okay. Also, Holger hat es erraten als Schriftgelehrter. Ich spreche über, heute über die Arbeiter im Weinberg. Bevor ich diesen Text lese, möchte ich einige Gedanken sagen. Jesus erzählte ja sehr oft Gleichnisse und Geschichten, die gar nicht in unser Rechtsempfinden hineinpassen. Was in den Augen Gottes gerecht ist, wird in unseren Augen manchmal als ungerecht wahrgenommen. Immer wieder haben wir in unserem menschlichen Empfinden den Eindruck, dass Gott manchmal zu nachsichtig ist. Denken wir bei David nach seinem Ehebruch und Mord, war er relativ nachsichtig. Und ein andermal haben wir den Eindruck, Gott ist zu streng. Bei Saul zum Beispiel, als er den Bann nicht vollstreckte, wo Gott gesagt hat, du musst einen Bann vollstrecken, da hat er das nicht gemacht. Und aufgrund dieser, Missetat, aufgrund dieses Ungehorsams wurde Saul verworfen. Das entspricht nicht so unserem Rechtsempfinden. Das Verhalten Gottes passt so oft nicht in unser Denksystem, in unsere Theologie hinein, und solches verunsichert uns manchmal zutiefst. Sofort kommt das Gefühl in uns hoch, Gott ist so unberechenbar, man weiß nie so recht, woran man ist, und das beunruhigt zutiefst. Ohne auf die Fragen einzugehen, die sich aus den oben erwähnten Beispielen ergeben, möchte ich an dieser Stelle nur eines sagen. Wäre Gott mit dem Denken von uns kleinen Menschen vollständig erfassbar, dann wäre es ein kleiner Gott. Bibelstellen, die nicht in unser Denken hineinpassen, nicht in unsere Theologie, verursachen zuerst einmal eine Verunsicherung, bilden aber nach einer geschenkten Offenbarung von Gott oft die Grundlage für eine vertiefte göttliche Erkenntnis. Plötzlich dürfen wir mehr hineinstoßen in die Geheimnisse Gottes, in seine Erkenntnis. Das folgende Gleichnis, das ich jetzt lesen werde, strapaziert unseren Gerechtigkeitssinn bis aufs Äußerste. Jesus erzählt in Matthäus 20 das seltsame Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Nebenbei bemerkt, ein Religionsstifter, der den Menschen gefallen möchte, es gibt ja viele Religionsstifter oder so Sektierführer, die ihren Menschen gefallen möchten, würden nie ein solches Gleichnis erzählen. Glaubt ihr mir das? Ein Religionsstifter, der den Menschen gefallen würde, würde dieses Gleichnis nicht erzählen. Matthäus 20, Vers 1. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar, das war damals durchaus ein üblicher Tageslohn, vielleicht sogar noch ein besserer Tageslohn als normal, mit den Arbeitern über einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt so müßig stehen. Und er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Keine Zahl. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste Stunde, das ist mittags um 12, und um die neunte Stunde mittags um 3 und machte es ebenso. Als er aber um die 11. Stunde, also um 17 Uhr, hinausging, fand der andere stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die 11. Stunde Eingestellten, also um 17 Uhr kamen, empfingen sie einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn. Hallo? Machst du die Tür zu? Gut. Murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, wie wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Und er aber antwortete und sprach zu ihnen, zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt Dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und dann schließt Jesus dieses Gleichnis mit der Aussage: So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber auserwählt. Das Reich der Himmel, man könnte auch übersetzen, die Regentschaft der Himmel wird also mit einem Hausherrn verglichen, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht. Er findet sie, doch er stellt nicht nur am Morgen seine Arbeiter ein, sondern während des gesamten Tages. Die Ersten beginnen mit Tagesbeginn, wahrscheinlich um 6 Uhr morgens früh, und die Letzten beginnen um die 11. Stunde, um 17 Uhr. Am Abend, wahrscheinlich um 18 Uhr, werden alle Arbeiter zusammengerufen, und die Arbeiter, die um 17 Uhr anfingen, erhalten zuerst einen Denar, griechisch Denarion. Sie bekommen als Erstes einen Tageslohn für eine Stunde Arbeit. Schon toll, ja, wenn man eine Stunde gearbeitet hat und so viel verdient wie an einem ganzen Tag. Also der Tageslohn Denar war durchaus üblich in der damaligen Zeit, und die Arbeiter, die zu Tagesbeginn eingestellt wurden, waren also mit der Höhe des Lohnes durchaus zufrieden. Das war schon dann eine ganz große Überraschung, als der Hausherr anfängt, den Letzten einen Denar zu bezahlen. Vielleicht dachten dann alle: Wow, was ist das für ein großzügiger Herr? Und wenn die Letzten für eine Stunde Arbeit einen Denar bekommen, dann gibt es für uns vielleicht 10 oder 12 Denare, dachten sie. Und dann kommt die ganz große Enttäuschung. Sie erhalten nur einen Denar. Also nur den vereinbarten Tageslohn. Was für eine große Ungerechtigkeit! Und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Tatsache, dass diese Kurzarbeiter sogar als Erstes ihren Lohn empfangen. Also das Mindeste wäre ja gewesen, dass quasi die als Erste eingestellt wurden, dass die auch als Erstes ihren Lohn empfangen. Das wäre das Mindeste gewesen. Welcher Mensch versteht da die Enttäuschung und die Wut der ersten Arbeiter nicht? Damit wir die ganze Geschichte besser verstehen können, machen wir jetzt das einmal so. Ich werde die einzelnen Personengruppen so beleuchten, dass ich mich in die entsprechende Personengruppe hineinversetze und alles ein bisschen aus ihrer Sicht beschreibe. Die ersten Arbeiter. Bei allen Arbeitern dürfte es sich um Tagelöhner handeln, die sich im Laufe des Tages auf dem Marktplatz einfinden, um so eine Arbeit zu finden. Es waren also Arbeiter, die keine Festanstellung hatten. Vermutlich suchten sie jeden Tag aufs Neue eine Arbeit. Die ersten Arbeiter, das waren die Frühaufsteher. Sie wussten, wenn sie einen Tageslohn verdienen wollten, dann mussten sie zeitig auf dem Arbeitsmarkt erscheinen, damit sie möglichst früh einen Job finden würden, um dann einen ganzen Tageslohn erhalten zu können. Aus Erfahrung wussten sie ganz genau, wenn ich erst am Mittag erscheine, dann stehen meine Chancen schlecht, eine Arbeit zu finden. Zudem würde es dann nur einen halben Tageslohn geben und ich brauche unbedingt einen ganzen Tageslohn. Dieses Risiko kann und will ich nicht eingehen. Ich werde also um 6 Uhr auf dem Marktplatz stehen und mich als Arbeiter anbieten. Wahrscheinlich gab es auch Tage, wo man keine Arbeit fand und vielleicht erst im Laufe des Tages eine Arbeit fand. Aber dieser Tag war für sie ein glücklicher Tag, denn bereits morgen um 6 fanden sie einen Job. Und vereinbarten sich dann auch über einen Denar und waren soweit ganz zufrieden. Vielleicht dachten sie sogar, dieser Arbeitgeber zahlt einen guten Lohn. Glücklich und zufrieden, schon so früh eine Arbeit gefunden zu haben, machten sie sich ans Werk. Der Tag war natürlich hart und die Tageshitze trug auch das Seine dazu bei, so dass es sehr anstrengend war. Doch mit der freudigen Erwartung, einen anständigen Tageslohn zu erhalten, hielten sie durch. Im Laufe des Tages kamen noch mehr Arbeiter dazu und die Arbeitslast wurde dadurch vielleicht auch etwas geringer. Sie merken, unsere Kräfte lassen nach. Zum Glück stellt der Arbeitgeber noch mehr Leute ein, die uns ein bisschen unter die Arme greifen. Sehnsüchtig erwarteten sie den Feierabend, wo sie ihren Lohn beziehen und sich ausruhen konnten. Einige freuten sich vielleicht auch auf das Wirtshaus und den wohlverdienten Becher Wein. Es wird 18 Uhr und Erleichterung macht sich breit. Endlich können wir unser Gehalt abholen. Dann folgt die erste Überraschung. Die Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben, werden zuerst rufen. Das ist ja aber seltsam. Das war an sich schon etwas befremdlich. Aber dann kommt die noch größere Überraschung. Die Letzten erhalten für eine Stunde Arbeit einen Denar. Die Letzten waren natürlich sehr überrascht und man sah es ihnen bestimmt auch an. Und so erstaunt es auch nicht, als die Ersten dachten, wenn die Letzten mehr bekommen, als sie dachten, dann bekommen wir wahrscheinlich auch mehr, als wir denken. Zumal wir 12-mal mehr gearbeitet haben. Wenn wir auch nur den vereinbarten Denar bekommen würden, dann wäre das sehr ungerecht. Doch durch diese Schlussfolgerung, die sie jetzt gemacht haben, also sie haben diese Schlussfolgerung gezogen, stiegen also in ihnen die Erwartungen rapide an. Sie waren also bis zu diesem Zeitpunkt waren sie sehr zufrieden mit einem Denar, sagten, doch, das ist okay und ich arbeite 12 Stunden für diesen einen Denar. Und eigentlich wären sie ganz zufrieden dann ins Wirtshaus gegangen mit ihrem einen Denar. Und jetzt passiert etwas ganz Außergewöhnliches, etwas, was sie, mit dem sie nie gerechnet haben. Das ist übrigens immer so bei unserem Gott, ja. Dass wir mit Dingen konfrontiert werden, mit denen wir nicht rechnen. Und dann schließen sie sofort darauf, aha, dann könnten wir ja auch viel mehr bekommen. Und dann stiegen innerlich die Erwartungen massiv. Wie kann es sein, dass einige nur eine Stunde arbeiten müssen und genau gleich viel erhalten wie wir, wenn wir doch 12 Stunden gearbeitet haben? Was denkt sich der Hausherr dabei? Merkt er denn nicht, wie betrogen wir uns fühlen? Das waren natürlich die Gedanken, nachdem sie dann auch nur einen Denar erhalten haben. Während des ganzen Tages rechneten die ersten Arbeiter also immer mit einem Lohn von einem Denar und waren damit zufrieden. Die Unzufriedenheit kam eigentlich erst, als sie sahen, dass die Müßiggänger, die Faulenzer, die spät aufgestanden sind, die Ausschläfer und so weiter, den gleichen Lohn bekommen oder den Lohn bekommen, den sie mit dem Hausherrn ausgemacht haben. Die Unzufriedenheit kam also nicht durch den kleinen Lohn zustande, sondern durch die falsche Annahme, die dann die Erwartungen hochgeschraubt haben. Man könnte fast sagen, durch das unerwartete Verhalten des Hausherrn am Abend wurde die Gier der ersten Arbeiter geweckt. Es kam das zum Vorschein, was im Innern dieser Arbeiter schlummerte. Die unerwartete Güte und Barmherzigkeit des Hausherrn erweckte dann auch die Missgunst, die noch in ihrem Herzen schwelte. Und diese wiederum offenbarte ihre mangelnde Liebe. Also wenn die jetzt sagen, also das mag ich jetzt dem überhaupt nicht gönnen und das darf doch nicht sein, dass der Hausherr denen einen Denar schenkt, das ist ja ein Geschenk, das ist ja nicht verdient. Und wenn sie das denen missgönnen, dann fehlt es ihnen auch an der Liebe. Wie so oft lässt Gott manchmal unerwartete und unverständliche Dinge geschehen, weil dadurch die Herzen offenbar werden. Wenn tief in uns drin die Gier, der Neid oder die Unversöhnlichkeit schlummert und wir wenden uns von diesen Dingen nicht ab, dann lässt Gott irgendwann etwas Unverständliches geschehen, damit offenbar wird, was da in uns drinsteckt. Dies tut er nicht, weil er uns bloßstellen möchte, sondern er tut das deshalb, damit uns bewusst wird, was in uns steckt und wir uns von diesen Dingen reinigen können. Johannes sagt ja, wenn wir gesündigt haben und wenn wir unsere Sünden bekennen, also das, was wir falsch gemacht haben, wenn wir das vor Gott bekennen, dann vergibt er uns die Sünde und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Also ganz wichtig ist, dass durch solche Geschehnisse uns bewusst wird, was da in uns drin steckt, das Ungute, das in uns drin steckt. Und wenn uns das bewusst wird, können wir das dem Herrn hinlegen und sagen, Herr, du hast meine Gier gesehen, mir war diese Gier gar nicht bewusst, aber jetzt wird sie mir bewusst und ich möchte Buße tun darüber, dass ich gierig war. Und dann vergibt er uns diese Schuld und reinigt uns von jeder Sünde. Nun kommen wir zu den Arbeitern, die im Laufe des Tages eingestellt wurden. Zur dritten, zur sechsten und zur neunten Stunde, also um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 15 Uhr, hielt der Hausherr immer wieder nach zusätzlichen Arbeitern Ausschau. Was für Leute waren das? Waren es die Langschläfer? Waren es diejenigen, die in der vorderen Nacht durchgezecht haben und am Morgen kaum aus dem Bett kamen? Oder waren es einfach Leute, die bis jetzt nicht das Glück hatten, eine Arbeit zu finden? Die vielleicht schon stundenlang danach Ausschau hielten und nichts fanden? Jesus sagt einfach, dass sie ohne Arbeit waren und nichts bewirken konnten. Die Übersetzungen beschreiben diesen Zustand wie folgt. Sie standen auf dem Markt müßig herum. Der eine sagt untätig, sie waren untätig, ein anderer sagt, die auf dem Markt als Arbeitslose standen. Also sie waren einfach da und hatten keine Arbeit. Die Bibel sagt uns eigentlich nicht, dass es sich hier um Müßiggänger handelte, sondern lediglich um Arbeitslose. Der Grund für ihre Arbeitslosigkeit könnte zwar Faulheit sein oder die Tatsache, dass sie Langschläfer waren, aber es konnten genauso gut solche sein, die seit dem Morgen verzweifelt nach einer Arbeit gesucht haben Jedoch bis anhin nicht fündig wurden. Ich persönlich tendiere darauf, dass beide darunter waren. Sowohl die Langschleifer als auch die verzweifelten Sucher. Egal, aus welchem Grund sie später vom Hausherrn angesprochen wurden, sie hatten eine geringere Chance, noch einen Job zu finden und die Wahrscheinlichkeit, am Abend einen ganzen Tageslohn einzukassieren, wurde immer kleiner. Eigentlich sollten diese Leute auch an diesem Tag einen Tageslohn verdienen, weil sie sonst zu schnell zu wenig zum Leben haben. Das, was man an einem Tag verdient, das braucht man doch in der Regel, damit man sich die Wohnung, damit man die Wohnung zahlen kann, damit man die Steuern zahlen kann, damit man sich Essen und Kleidung kaufen kann. Der Beginn dieses Tages verlief also für die Leute, die nach Arbeit suchten, nicht so befriedigend. Einige waren vielleicht selbst schuld, weil sie zu lange geschlafen haben, andere aber nicht. Ganz egal, was die Gründe waren, vermutlich hat sich jeder schon etwas Sorgen gemacht, ob er noch einen Job finden würde. Als sie dann vom Hausherrn angesprochen wurden, hatten sie den Job einfach angenommen, ohne genau zu wissen, was sie dafür bekommen würden. Der Hausherr sagt einfach, und was recht ist, werde ich euch geben. Das ist natürlich so. Also ich glaube, du als Jurist hättest diesen Job nicht angenommen. Hey, das ist mir viel zu unsicher. Ja. Da braucht es zuerst einen anständigen Arbeitsvertrag. Ja, genau. Sie dachten, besser eine Arbeit als gar keine. Und sie vertrauten auf die Aussage des Hausherrn, dass er sie recht entlohnen wird. Der Arbeitgeber schien vertrauenswürdig, denke ich jetzt mal. Und hier spielte also schon der Glaube eine gewisse Rolle. Am Abend gab es auch für sie eine Überraschung. Die Arbeiter, die um 17 Uhr eingestellt wurden, erhielten ihren Lohn zuerst und alle staunten, wie großzügig der Hausherr war. Es ist gut möglich, dass auch sie jetzt mit mehr als einem Denar rechneten. Aber irgendwie wussten sie auch, dass selbst wenn sie nur einen Denar bekommen würden, es ein guter Lohn war, da sie ja erst um 9 oder 12, respektive um 15 Uhr anfingen, die Arbeit zu verrichten. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ganz als gerecht empfanden, was der Hausherr tat, so waren sie trotz allem angenehm überrascht, dass sie mehr bekamen, als sie rechneten. Sie trauten sich auf jeden Fall nicht etwas zu sagen. Es kann natürlich auch sein, dass sie dachten, also wenn jemand etwas zu beanstanden hat, dann sind es ja die, die ganz am Anfang gearbeitet haben, also die morgens um 6, die werden sich bestimmt melden. Das kann natürlich auch sein, dass sie schon mit dem rechneten. Wie auch immer, diese zweite Gruppe kam am Abend mehr, bekam am Abend mehr, als sie den ganzen Tag gerechnet hatten. Während der Lohnauszahlung kam vielleicht kurzzeitig eine überhöhte Erwartung ins Spiel, aber sie verhielten sich ja in jedem Fall ruhig. Die Güte und Großzügigkeit des Hausherrn war eine mehrheitlich angenehme Überraschung und so endete der Tag viel besser, als sie gedacht haben. Die letzten Arbeiten. Die letzten Arbeiter wurden eine Stunde vor Arbeitsschluss eingestellt. Um 17 Uhr begannen sie ihre Arbeit und um 18 Uhr wurden sie ausbezahlt. Sie bekamen aber keinen Stundenlohn, sondern einen Tageslohn. Umgerechnet erwarteten sie vielleicht 10 Euro, sie bekamen aber 120 Euro. Was für ein Glück! Es ist ja fast wie ein Lotteriegewinn. Es kam doch dazu, dass sie als Erste den Lohn bekamen, obwohl sie am wenigsten gearbeitet haben. Da stellt sich schon die Frage, weshalb die Letzten so bevorzugt wurden. Wir wissen nicht, wie ihr Tag verlief, ob sie Ausschläfer oder Müßiggänger waren. Der Hausherr findet sie auf jeden Fall und spricht sie an in Vers 6b bis 7a. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragt er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Ich gehe davon aus, dass die Letzten auch arbeitswillig waren, dass sie bis kurz vor 17 Uhr keine Arbeit fanden. Mit größter Wahrscheinlichkeit haben sie ihre Hoffnung aufgegeben. Denn um 17 Uhr findet man in der Regel keine Arbeit mehr, vielleicht in einer Schenke oder so, aber das wollten sie vielleicht nicht unbedingt. Und wenn man das Glück hatte, eine zu finden, dann verdient man vielleicht gerade noch so viel, dass man sich ein kleines Stück Brot kaufen konnte. Damals kostete ein Brot oft mehr als ein Stundenlohn. Das ist ganz anders als heute, ja. Heute können wir mit einem Stundenlohn, je nachdem wie viel wir verdienen, mehrere Kilo Brot kaufen. Der Tag begann also mit der Hoffnung auf Arbeit. Hoffentlich finde ich heute eine Arbeit. Doch niemand stellt sie ein. Vielleicht sahen sie nicht so kräftig und arbeitsam aus. Vielleicht waren es auch die Verbitterten, die Unglückseligen. Also ich stelle mir vor, wenn Holger und ich auf dem Marktplatz gestanden wären, dann kommt der Hausherr, sieht so unsere Hände, die haben ja nie was Rechtes gearbeitet. Die können ein bisschen auf der Tastatur rumtippen, aber sonst können sie gar nichts. Also wenn ich die jetzt um 9 Uhr einstelle, die zwei da, die schaffen das nicht bis abends 16 Uhr. Die kann ich vielleicht nachmittags um 3 oder 17 Uhr einstellen, dann schaffen sie die Arbeit. Ja. Also vielleicht war das auch ein Grund. Auf jeden Fall, es wäre durchaus möglich, dass sie einfach ein bisschen schwach, krank, nicht motiviert aussehen. Also wenn man natürlich so auf dem Arbeitsmarkt steht, ja, hoffentlich nimmt mich einer, mich armer Kerl, dann denkt jeder, der vorüberläuft, denkt, ja, nein, mit dem kannst du gar nichts anfangen. Ja, der schafft dieses Tagespensum überhaupt nicht. Als im Laufe des Tages die Hoffnung auf eine Arbeit schwand, machte sich wahrscheinlich eine sehr große Frustration und Hoffnungslosigkeit breit. Die Arbeiter, die kein Erspartes hatten, rechneten damit, hungrig ins Bett gehen zu müssen. Die Arbeiter, die am Morgen eingestellt wurden, sagten sich am Abend, die Letzten mussten bis 17 Uhr nicht arbeiten. Die mussten bis 17 Uhr nicht arbeiten. Die letzten Arbeiter empfanden das aber ganz anders. Sie hätten gesagt, wir konnten den ganzen Tag nicht arbeiten, weil wir keine Arbeit fanden. Und das war Stress pur. Der Tag der Arbeitslosen, die erst um 17 Uhr eingestellt wurden, war auf keinen Fall leichter, weil es einen ungeheuren Stress bedeutet, wenn die Hoffnungslosigkeit überhand nimmt. Nachdem die Hoffnung praktisch gestorben war, das ist ja das Interessante, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Nachdem die Hoffnung praktisch gestorben war, noch eine Arbeit zu finden, werden die Arbeitslosen vom Hausherrn angesprochen. Er stellt sie ein und die Arbeiter sagen sich, jetzt können wir noch etwas Kleines verdienen und müssen vielleicht nicht hungrig ins Bett. Sie wissen zwar nicht, wie viel sie verdienen, aber sie vertrauen dem Hausherrn, dass er ihnen einen angemessenen Lohn geben wird. Sie arbeiteten im Glauben, das Rechte zu bekommen. Bereits nach einer Stunde endet die Arbeit und die Arbeiter waren gespannt, was es jetzt geben würde. Sie waren überrascht, völlig überrascht, dass sie zuerst gerufen wurde und als ihnen einen Tageslohn ausbezahlt wurde, waren sie völlig überwältigt. Was für eine Gnade! Was für eine Güte! Und was für eine Großzügigkeit! Die doch nur aus der Liebe stammen kann. Die letzten Arbeiter waren fasziniert von der Güte, von der Gnade, von der Liebe des Hausherrn. Ohne Zweifel liebten die letzten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber ganz besonders. Sie wussten, dass ihr Lohn zum größten Teil ein Gnadengeschenk war. Ihr Tag endete mit einer freudigen und unerwarteten Überraschung. Sie erlebten eine einmalige Güte und Gnade und sie liebten ihren neuen Arbeitgeber ganz besonders. Und sie wären sogar bereit gewesen, ein andermal vielleicht sogar umsonst für diesen Hausherrn zu arbeiten. Übrigens, der Begriff Hausherr ist eigentlich Anthropos Oikodespotes, heißt eigentlich, also ein Mensch, der in der Lage war oder verpflichtet war, seinen Wohnbereich, also alle, die zu seiner Wohnung oder zu seiner Firma gehörten, zu tränken. Er war einer, dem es bindend war, alle, die zu seiner Firma, zu seinem Haus gehörten, zu tränken. Mit anderen Worten, alle, die in seinem Haus sind, sollen so getränkt werden, dass sie keinen Durst mehr verspüren. Wenn also jemand in das Haus des Herrn kommt, egal wann er dazukommt, wenn jemand dazukommt, dann wird er satt. Das erinnert uns auch an die Worte Jesu. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, das hat er ja zu der Samariterin gesagt, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jetzt schauen wir das Ganze mal vom Haus aus der Sicht des Hausherrn an. Der Hausherr hat einen arbeitsreichen Tag vor sich. Es muss sehr viel getan werden an diesem Tag. Vielleicht muss er die Ernte möglichst schnell einfahren, da es zu einem Wetterumschwung kommt. In seinem Betrieb fehlen sehr viele Arbeiter. So geht er früh morgens auf den Marktplatz, wo er wieder Tagelöhner gibt. Er wird fündig, vereinbart mit ihnen einen guten Tageslohn zu einem fairen Preis. Der Hausherr gibt ihnen Arbeitsanweisungen, weiß aber auch, dass er mit diesen Leuten das Tagesziel nicht erreichen wird. Also beschließt er wieder auf den Markt zu gehen und weitere Arbeiter einzustellen. Im Laufe des Tages sieht er, wie seine Arbeiter sich abmühen, jedoch nicht in der Lage sein werden, die ganze Arbeit zu tun. Er muss ihnen unbedingt unter die Arme greifen und noch weitere Arbeiter einstellen. Wahrscheinlich stellt er um 16 Uhr fest, dass immer noch welche fehlen, und er entschließt sich, noch ein letztes Mal Arbeiter zu suchen, obwohl es fraglich ist, um diese Zeit überhaupt noch Leute zu finden. Er dachte, wenn ich nämlich heute die ganze Ernte einbringe, dann ist mein Lohn sehr, sehr hoch, also muss ich bis zum letzten Augenblick Arbeiter suchen. Auf dem Marktplatz findet er frustrierte und vielleicht auch verzweifelte Leute, die ihm vorher vielleicht nicht aufgefallen sind. Möglicherweise waren es auch Leute, die vorher nicht so belastungsfähig aussahen, ebenso wie Holger und ich, die vielleicht zu schnell schlapp gemacht hätten. Er sieht ihre Verzweiflung und Not und er bekommt Mitleid mit ihnen. Er entschließt sich, auch sie noch für eine Stunde einzustellen. Jetzt kann der Hausherr sein Tagesziel erreichen und er freut sich über den großen Ertrag, den er am Abend einfahren kann. Das schwere Schicksal der letzten Arbeiter und den psychischen Stress, den sie infolge ihrer Hoffnungslosigkeit erleiden mussten, bewegte den Hausherrn so sehr, dass er sich entschließt, ihnen zuerst den Lohn auszuzahlen. Vielleicht dachte er auch, dass diese Arbeiter nichts dafür konnten, den ganzen Tag keine Arbeit zu finden, und so entschied er sich dazu, ihnen einen Tageslohn zu geben, weil er ja die Freiheit hat, jedem, den er ein Geschenk machen will, auch ein Geschenk zu geben. Der Tageslohn war nicht verdient, aber er war ein Geschenk. Das heißt, die letzten Arbeiter haben 10 Euro verdient, und weil der Hausherr Mitleid hatte, schenkt er ihnen noch einmal 110 Euro dazu. Als die ersten Arbeiter mit diesem Geschenk an die letzten Arbeiter unzufrieden waren, sagte der Hausherr Folgendes. Er sagte: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine, geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Wir können doch einem Menschen nicht vorschreiben, wem er wie viel zu schenken hat. Oder blickt dein Auge böse, weil es eben gierig geworden ist, weil ich gütig bin? Der Hausherr hat sich an seine Abmachung mit dem ersten Arbeiter gehalten, und diese waren ursprünglich mit dem Lohn durchaus zufrieden. Wenn er nun den anderen Arbeitern ein Geschenk macht, und jeder ist berechtigt, ein Geschenk zu machen, dann ist das die Sache des Hausherrn, und die anderen können ihm solches nicht verbieten. Wenn ich einem Menschen ein Geschenk mache, dann können die anderen nicht einfach sagen, das ist ungerecht. Warum machst du nicht auch mir ein Geschenk? Also ihr hättet jetzt alle sagen können, Moment mal, also die mussten da für 5 Sekunden, da musste er da eine Flasche halten und kriegt 5 Euro, das ist ungerecht. Ja, ist es wirklich, ja. Er hat eben von mir ein Geschenk bekommen. Ja? Ein echtes Geschenk ist immer etwas Unverdientes. Und schenken tut man denjenigen etwas, die man liebt und die man dazu ausgewählt hat. Der Beschenkte ist also auch immer ein Auserwählter und ein Geliebter. Das Geschenk kann man nicht verdienen. Alle Arbeiter ab 9 Uhr waren mehr oder weniger Beschenkte, und alle haben gearbeitet, ohne die Höhe des Lohnes zu kennen. Die wussten gar nicht, wie viel sie verdienen. Und sie haben im Vertrauen auf den Hausherrn gearbeitet. Somit ist der Glaubende immer auch ein Beschenkter. Der Hausherr war erstens einer, der sich an sein Wort hält. Er war großzügig, der Hausherr liebt, der Hausherr hat Erbarmen, der Hausherr beschenkt alle die, die ihm vertrauen. Ist ja interessant, alle, die ein Teil geschenkt bekommen haben, also alle, die von 9 Uhr eingestellt wurden, wussten die Höhe des Lohnes nicht. Das heißt, sie haben alle auf den Hausherrn vertraut. Und genauso ist unser Gott. Unser Gott hält sich zu seinem Wort, er ist großzügig, er liebt, er hat Erbarmen und er beschenkt die, die sich ihm anvertrauen. Und jetzt will ich dieses ganze Gleichnis zum Schluss noch aus der Sicht der Ewigkeit beleuchten. Die Ewigkeit und die Unendlichkeit lassen sich mathematisch kaum mit einem Maß oder mit einer Zahl in Verbindung bringen. Ich möchte das anhand eines Beispiels deutlich machen. Stellen wir uns vor, es gäbe ein Raumschiff, das unendlich schnell fliegen könnte, was es ja nicht gibt. Aber stellen wir uns das einmal vor. Jetzt sitzt in diesem Raumschiff ein Astronaut, der fliegt 10 Sekunden lang unendlich schnell. Wie weit ist er nach 10 Sekunden? Wie weit? Unendlich weit. Wenn er eine Stunde lang fliegt, ist er auch unendlich. Aber da stimmt doch etwas nicht mit unserer Mathematik. Ja? Wir merken, und das können, ich denke, Mathematiker können das bezeugen, sobald wir die Unendlichkeit mit Zahlen in Verbindung bringen, dann bekommen wir ein Problem. Dann passt es nicht mehr. Man kann es doch nicht sein, dass einer 10 Sekunden fliegt und gleich weit ist wie der, der eine Stunde weit fliegt. Wir merken also, sobald die Unendlichkeit im Spiel ist, hören die mathematischen Gesetze ein Stück weit auf zu existieren. Aber was hat das mit unserem Gleichnis zu tun? Was schenkt Gott den Glaubenden? Was schenkt er ihnen? Paulus macht es deutlich, wenn er sagt in Römer 8, 32: Gott, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Durch Jesus Christus haben wir alles. Der Apostel Paulus, der tausendmal mehr gearbeitet hat als ich, hat alles in Christus. Und ich, der ich als letzter, ich konnte ja kaum eine Stunde arbeiten, schon habe ich Schwielen an den Fingern, ja? Bekomme auch alles, weil ich ihm vertraut habe. Und Paulus sagt auch im Korintherbrief, sagt er, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, alles gehört euch, die ihr glaubt. Es sei Paulus gehört uns, Apollos gehört uns, Kephas, das ist Petrus, gehört uns, es sei die Welt, die ganze Welt gehört uns, es sei das Leben oder der Tod, auch der Tod gehört uns, das Gegenwärtige gehört uns und das Zukünftige gehört uns. Alles ist euer, ihr aber seid Christi und Christus ist aber Gottes. Den Glaubenden ist ohne Zweifel alles geschenkt. Kann man alles, oder anders ausgedrückt, kann man die Unendlichkeit verdoppeln oder verzehnfachen? Das Reich der Himmel ist wie ein Hausherr, der allen, die bei ihm arbeiten, ganz egal wie lange, das Ganze gibt, nicht nur ein Teil des Ganzen, er gibt uns allen alles. Gott gibt den Glaubenden, die nur kurz in seinem Weinberg gearbeitet haben, das ewige Leben und letztlich auch alles, genauso wie allen anderen. Er kann seinen Arbeitern, die später zugekommen sind, nicht einen Zehntel des ewigen Lebens geben. Kann er das? Wie sollte unser Gott einem Menschen das Zehnte eines ewigen Lebens geben? Er gibt allen Glaubenden alles und sie müssen erkennen, es ist ein Geschenk. Wie groß und herrlich ist doch unser Gott. Ich freue mich über meinen Gott so sehr, dass ich mich überaus freuen werde, wenn meine Brüder und Schwestern ebenfalls in Christus alles erhalten werden, auch wenn sie nur ein Bruchteil von dem gearbeitet haben, was ich gearbeitet habe. Also ich kann das mit ganz ehrlichem Herzen sagen. Wenn ein Mensch einen Tag oder eine Stunde vor seinem Tod zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt und er kann eigentlich für Christus kaum mehr noch was tun, kann vielleicht noch ein Gebet sprechen für seine Mitmenschen, aber sonst nichts. Und wenn dieser, der eine Stunde beim Herrn war, gleich viel bekommt wie ich, der ich jetzt 34 Jahre meinem Herrn diene, ist das für mich kein Problem. Einfach keins, ja? Keins. Ich bekomme in Christus alles, was will ich mehr? Will ich das Zehnfache von alles? Die von Gott Beschenkten und Begnadigten hat Gott auserwählt und die Verdiener, das sind die Berufenen. Vielleicht ist dieses Gleichnis auch ein Bild auf die Gott treu ergebenen Engel, die Jahrtausende lang sich im Dienste Gottes gemüht haben und letztlich trotzdem nicht mehr bekommen als wir armen Sünder. Wir, die wir einmal Engel richten werden, in 1. Korinther 6, 3 heißt es, dass wir Engel richten werden, werden den Lohn sogar vor ihnen empfangen. Das heißt, wir, die Letzten, die armen Sünder, werden den Lohn vor den Engeln bekommen, weil wir noch zuerst die Engel zu richten haben. Und deshalb kann unser Herr Jesus sagen, die Ersten werden die Letzten sein. Es ist keine Ungerechtigkeit, auch wenn wir es im ersten Augenblick so empfinden. Freuen wir uns einfach, wenn unsere Mitmenschen scheinbar mehr haben als wir. Und wenn sie am Ende gleich viel haben wie wir, die wir vielleicht viel mehr gearbeitet haben. Amen.
Amen. Bitte wohl auch einer Villa, bitte, dass er mit uns betet. Bitte schön.
Drei himmlische Vater, wir stehen da und wissen, Herr, aus deinem Wort, dass du gütig bist, dass du barmherzig bist, dass du aber auch gerecht bist. In Christo Jesu hast du bezahlt, damit dir Gerechtigkeit widerfährt, dass du als Gott gerechtfertigt dastehst, lieber himmlischer Vater. Und in dir, Herr Jesus Christus, ist uns die Gnade geschenkt, die der Vater und du vor Grundlegung der Welt so beschlossen haben. Es ist der Vorsatz Gottes gewesen, der dies bewirkt hat. Und niemand war dabei. Du hast niemanden gefragt. Alles war das Zwiegespräch zwischen dir, himmlischem Vater und Sohn Jesus Christus. So möchten wir uns neigen und dir Lob und Dank sprechen. Denn in dir haben wir alles. Wir danken dir für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir das schon jetzt erkennen durften, dass du dich gnädig zu uns geneigt hast und gesehen hast, dass wir aus eigenem dich nicht finden könnten. Ja, es ist das, was nichts ist in der Welt, das du gewährt hast. Herr, du bist wunderbar, du bist anbetungswürdig. Ihr allein seid die Ehre. Amen.
Amen. Wir möchten zum Abschluss das Lied 111 singen. Es gibt Bedingungen.